Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen beim Fever Pitch Podcast mit Malte Asmus von meinsportpodcast.de und Pit Gottschalk, Sport 1 Chefredakteur. Herzlich willkommen, Malte.
Hallo, Pit. Schönen guten
Jetzt
Tag.
Jetzt wundern sich alle wahrscheinlich, dass ich das Opening mache.
Ja, das ist die große Frage. Du hast jetzt hier plötzlich die Moderation an dich gerissen. Strebst du jetzt nach der Podcast-Macht? Nein, das hat einen anderen Grund.
Nein,
ne?
Diesmal bist du im Mittelpunkt dieser Sendung, weil du hast ein großartiges Erlebnis gehabt, während ich im Schweiß meines Angesichts arbeiten musste. Du warst zu Gast im Fan-Talk.
Richtig, ich war am Dienstag bei Thomas Helmer und Konsorten im Fan-Talk in Sport 1, live sogar natürlich, ausgestrahlt im Fußballmuseum in Dortmund. Und ja, das war toll. Hat Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht.
Ja, warst du aufgeregt? Jetzt sind wir ehrlich. Jetzt.
Im Vorfeld ja, auf jeden Fall. Aber Als das mit der Sendung dann losging, dann war das relativ schnell auch weg. Man ist
viel,
dann da drin.
Wie viel früher warst du denn da, weil du so aufgeregt warst?
Ich war früher da, Viertel nach acht fing die Sendung an. Ich glaube, ich war Viertel vor sieben schon da.
Und hast du das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sofort gefunden?
Das war überhaupt nicht zu übersehen. Wenn man aus dem Bahnhof rausfällt, dann ist man eigentlich schon fast da. Also das ist direkt da. Das ist im Zentrum der Stadt sozusagen.
Ja, du warst in einer Sendung unter anderem auch mit Mario Basler und Oliver Pocher. Wie haben die dich denn behandelt?
Die haben mich sehr gut behandelt. Also sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Und sie haben mich ja auch mal zu Wort kommen lassen. Auch wenn das gerade bei Oliver Pocher manchmal ein bisschen schwierig ist, da rein zu grätschen.
Ja, und wenn du dann erklären musst, was ein Podcast ist, wissen die, wovon du redest?
Olli Pocher hat ja zum Beispiel selber, glaube ich, einen, und Mario Basler ist ja so up to date, der kennt natürlich auch alles, was momentan so im Multimedia-Bereich unterwegs ist. Also mit Podcast konnten sie alle was anfangen.
Was hat dich denn am meisten überrascht so bei dieser Sendung, wenn du dann da so sitzt und redest mit den Fußballgrößen über die Champions League? Was hat dich so am meisten überrascht oder gewundert oder vielleicht auch bestätigt?
Also bestätigt und überrascht in dem Sinne eigentlich nicht, aber ich hatte zumindest gehofft, dass es so abläuft, wie es abläuft, nämlich dass das quasi eine Runde auf Augenhöhe ist, wo man miteinander spricht, miteinander diskutiert, wo man sich vielleicht auch mal ins Wort fällt, aber wo auf jeden Fall eine gute Stimmung dann herrscht, und das hat tatsächlich dann auch so stattgefunden. Und was mich auch sehr gefreut hat, dass das alles auch im Umfeld, so im Vorfeld der Sendung und bis es dann losging und während es dann losging und in der Pause war, dass es alles total locker entspannt war, niemand da irgendwie Stress gemacht hat, niemand da irgendwie mit der Uhr irgendwo gestanden hat und gesagt, so, jetzt macht aber mal so und jetzt sitzt ich euch mal gerade hin oder irgendwas. Nein, nein, alles total easy, total entspannt, total routiniert, aber ohne zu sagen, dass es dann routiniert ist, weil keiner Bock hat, sondern weil alle total fokussiert sind auf das Produkt, aber eben richtig Bock haben und es einfach so laufen lassen.
Haben denn Freunde und Familie mal zugeguckt?
Ja, sogar meine Eltern haben zugeguckt, die sich sonst eigentlich nicht für Fußball interessieren, aber die haben natürlich, wenn der Junge mal im Fernsehen ist, dann auch eingeschaltet und sich, glaube ich, sogar die ganzen 3 Stunden gegeben.
Und was haben sie gemeint? Waren sie zufrieden mit dir?
Oh, die waren zufrieden, meine Frau auch. Die hat es auch mitgeschnitten. Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt. Meine Kinder haben am nächsten Morgen dann kurz mal reingeguckt und waren etwas irritiert. Die sind auch noch nicht im Alter, dass sie das wirklich verstehen, warum Papa da plötzlich in der Mattscheibe ist, wo sonst Feuerwehrmann Sam eigentlich kommt. Aber ja.
Genau, du bist unser Feuerwehrmann Sam. Ich finde, das ist eine wunderbare Analogie. So können wir es deinen Kindern verkaufen.
Ja, so ähnlich. So ähnlich war es
ja,
auch.
Ja, Feuerwehrmann Sam. Ich mache einen Podcast, Fever Pitch mit Feuerwehrmann Sam. Es passt, glaube ich, eines zum anderen. Ich mag das schon gerade. Na wunderbar. Hast du denn vom Museum was sehen können? Oder war alles so auf die Sendung fokussiert, dass du dir keine Ausstellungsstücke mal angucken konntest?
Ein bisschen habe ich noch gesehen. Also ein bisschen bin ich rumgegangen noch. War ja noch ein bisschen Vorlaufzeit. Und während die anderen dann auch in der Maske waren, das ging ja dann auch der Reihe nach, wurde dann ja die Maske aufgetragen. Konnte man ein bisschen rumgehen, ein bisschen gucken. Also sehr interessant. Echt
hast du dich auf die Fallrückzieher-Maschine gelegt?
Das habe ich nicht gemacht, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Da werde ich bestimmt nochmal wieder hinfahren ins Fußballmuseum und mir das dann auch mal in Gänze dann nochmal angucken. Aber die Exponate, also die Pokale, natürlich ganz ehrfürchtig habe ich vor den großen Pokalen gestanden. Und ich saß ja auch in der Sendung jetzt nicht auf der Champions League Pokalseite, sondern auf der DFB Pokalseite. Aber auch den mal zu sehen, ist natürlich auch toll.
Ja, es glitzert. Die werden ja extra für die Sendung hingestellt. Ja. Da kommt ein Mensch vorbei, der hat Samthandschuhe, wenn er sie aus der Verpackung rausholt, damit da gar nichts passiert. Ja, so wenn da so, sag mal, die Runde sitzt, ist keine große Gefahr. So richtig nervös werden alle, wenn wir Publikum in der Sendung haben. Das haben wir natürlich wegen der Pandemie gerade nicht, aber in den ersten Sendungen noch im August, als so langsam man glaubte, Publikum wäre zugelassen, da war er ein bisschen in Sorge, dass jemand mal eben nur kurz mit der Schulter oder mit dem Ellenbogen rankommt und der Pott runterfällt. Mhm. Also da sind alle ziemlich nervös dann da. Aber so, ihr seid ja Profis, lasst ja die Pötte in Ruhe.
Ganz genau. Wir gucken ehrfürchtig, weil wir haben ihn ja nicht gewonnen. Wir machen das wie Beckenbauer damals mit dem UEFA Cup. Den fasse ich nicht an, hat ja die Mannschaft gewonnen.
Nein, du hast einen richtig guten Auftritt hingelegt und Cool. Das erlaubt mir auch, dir zu erlauben, dass du diese Sendung, Podcast, FIFA Pitch wieder übernehmen kannst.
Das finde ich gut, denn es ist schon ungewohnt, wenn ich nicht die Fragen stelle, sondern auf Fragen antworten muss. Da musste ich mich erstmal ein bisschen umstellen.
Ich merke das auch gerade, dass eine gewisse Grundnervosität war, aber ich finde, ich habe ganz zärtlich gefragt.
Hast du.
Und nicht so, wie wenn ich Fußballer interviewe.
Sehr gut hast du das gemacht. Sehr einfühlsam. Im Grunde, wie alle da mit mir umgegangen sind beim Fantalk, mir den Respekt vor der Sendung genommen und ganz locker eingeführt und
gesagt, könnte sein, das würde ich nochmal einladen.
Würde ich, glaube ich, dann auch tatsächlich zusagen. Sehr gut. Aber jetzt machen wir erstmal hier beim FIFA Pitch Podcast natürlich in der gewohnten Rollenverteilung weiter und jetzt darf ich dich wieder löchern.
Ja, aber so muss das sein.
Du hast eben gesagt, als ich im Fantalk saß, hast du gearbeitet? Du hast auf der Couch gesessen, oder?
Naja, wenn ich zugucke, als Chefredakteur ist man ja auch irgendwie zuständig für diese Sendung, dann gucke ich diese Sendung und eben nicht das Spiel, weil ich wissen will, wie mein Kompagnon beim FIFA Pitch Podcast abschneidet und wie insgesamt die Sendung dann auch läuft. Das gehört halt mit zu meinem Job dann dazu, nach einem langen Arbeitstag dann abends noch die Sendung, die man ja zwar nicht direkt, aber doch indirekt mit vorbereitet hat, wie das dann so läuft und wo kann man dann verbessern und so. Das ist einfach Berufsalltag bei mir, dass ich unsere eigenen Produkte mir auch angucke.
Das muss natürlich auch so sein und du hast ja eben, zumindest mit mir warst du ja zufrieden und das reicht mir auch schon. Das ist schon mal ein sehr, sehr großes Lob und das lässt mich dann gleich noch ein Stück weiter über meine Frisur hinauswachsen. Haben die auch gut gemacht, uns drei mit den großen Gesichtern dann in eine Reihe gesetzt?
Naja, ich habe schon gehört, dass du in der Maske ein bisschen länger sitzen musstest, weil mehr Fläche zu verarbeiten
war. Ja, vor allen Dingen haben die mir den Hinterkopf gepudert, da war ich dann doch etwas überrascht, aber gut.
Ja, du glänzt dann zu sehr Richtung Pokal, weißt du, dann gibt's die Spiegelung.
Das mag sein. Ich hätte es natürlich auch machen können wie der Kollege Bubble. Wenn ich nochmal wieder kommen darf, setze ich mir vielleicht auch was auf den Kopf.
Gerne, am Tag in der Sendung, in der zweiten Sendung pro... Wir waren ja zweimal Fan-Talk in der Woche, saß Thorsten Knippertz dann da, der Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach. Und der hat offenbar auch bei Markus Babbel abgeguckt und saß auch mit einer Schiebermütze dann in der Runde. Also insofern ist das schon ein Kultstück. Einer muss mit einer Schiebermütze kommen. Also das werden wir als Fan intensiv irgendwie unters Volk bringen können.
Allerdings hätte die eher die Schacht aufsetzen müssen und nicht Knippi, weil der hat ja noch Haare.
Das stimmt, aber der ist ja auch Koch, dann muss man einfach eine Kochmütze anziehen.
Das stimmt. Und du hast mich gestern ja auch noch mal in die Sendung gepusht. Zumindest wurde ich noch mal zitiert.
Ne? Ich habe gesagt, das passiert ja nicht häufig, du warst witzig und das musst du schon direkt in der Sendung dann am zweiten Tag dann feiern. Also kannst du ruhig mal den Leuten erzählen, was du da gesagt hast. Also deine Analogie zwischen Haaland und Thomas Müller war einfach herrlich. Ich löse es mal auf. Mach mal. Du sagst, Haaland ist wie Thomas Müller, nur mit Muskeln. Also das fand ich wirklich herrlich. Und das habe ich dann während der Sendung, ne, du siehst, arbeiten, der Jana Wosnitzer zukommen lassen als SMS, damit sie sieht. Ein bisschen konnte sie es dann in der Sendung auch zeigen. Da ist sie ganz fix dabei, dann auch User wie mich dann auch mit zu berücksichtigen, wenn sie dann Ausblicke gibt, was das Netz so alles schreibt. Also du siehst, wir tun alles dafür, damit du groß und berühmt ist.
Oh, noch berühmter, als ich ohnehin schon bin. Aber man hat mich noch nicht auf der Straße erkannt. Also in der Bahn war es auch relativ leer. Ich hatte einen Abteil für mich, da konnte auch keiner von meinem frischen Ruhm dann irgendwie schon was gehört haben. Der Schaffner auf jeden Fall nicht.
Ruhm ist vergänglich.
Das stimmt natürlich.
Also ich habe das mal erzählt. Ich habe, als ich damals bei Sportbild war, junger Reporter und wirklich, ich übertreibe jetzt, aber tausende Artikel geschrieben habe. Aber als ich das erste Mal 1997 im Doppelpass saß, wurde ich am nächsten Tag vom Pförtner bei Axel Springer persönlich begrüßt. Also dieses Medium Fernsehen hat dann noch eine gewisse Wirkung. Da kann man schreiben und Podcast machen, wie man will. Fernsehen hat dann nochmal eine andere Massenwirkung.
Bisher erkannte man mich nur an der Stimme, jetzt auch am großen Gesicht.
So
das,
sieht's aus.
Das Podcast-Gesicht, also dann im Fernsehen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde sagen, wir lassen jetzt die Protagonisten des Wochenendes zu Wort kommen und gucken auf das, was der Bundesligaspieltag zu bieten hat. Ein Derby, wo ja ungefähr genauso viele Zuschauer da waren, nicht wie im Sport1 Fan-Talk, das also zumindest nicht in der Halle zugeguckt haben, ja doch ein paar. Hast du da eigentlich eine Quote?
Ja, also Viertelmillion kannst du sagen. Wir gucken so eine Sendung dann mindestens
zu. Schon mal nicht so schlecht. Da sind zwei mehr als unseren Podcast normalerweise hören.
Ja, aber knapp, ne? Ja. Manchmal einer mehr.
Nee, aber Dortmund gegen Schalke, beziehungsweise Schalke gegen Dortmund, so rum, ist ja in diesem möglicherweise letzten Derby für lange Zeit dann die Konstellation, ein Derby ohne Zuschauer. Ist das ein Derby oder ist es keins?
Natürlich ist es noch ein Derby. Man wird ja trotzdem über das Spiel reden und sich, wie auch immer, in den sozialen Netzwerken oder am Arbeitsplatz, wo das möglich ist, flachsen darüber im Ruhrgebiet. Es ist ein Derby und man kann es schon daran erkennen, die Dortmunder hatten ja nun wirklich in der Champions League einen sehr, sehr guten Auftritt, haben 3-2 auswärts gewonnen. Das war ja keine Selbstverständlichkeit und das bedeutet auch, dass Dortmund fast weiter ist in der Champions League. Und fast alle Kommentatoren waren sich einig, dass das noch nicht bedeutet, dass Borussia Dortmund die Krise überwunden hat. Alle waren sich einig, kann man erst davon reden, dass die Krise überwunden ist, wenn sie auch das Derby gewinnen. Und daran sieht man die ganze Bedeutung. Man glaubt oder man traut dem Braten nicht, dass man gegen den Tabellenletzten dann auch noch gewinnt, wenn man schon in der Champions League reüssiert hat. Zeigt eigentlich die ganze Bedeutung. Man glaubt, dass bei Schalke ein paar Kräfte freigesetzt werden, die bisher nicht vorhanden waren und dass das Dortmund zusetzen kann. Hat man allerdings auch im Hinspiel geglaubt und das ging dann auch relativ eindeutig aus. Also alles andere als ein Sieg für Borussia Dortmund würde mich dann doch sehr wundern.
Also jetzt sagst du, die Krise ist noch nicht überwunden. Dafür hat Dortmund natürlich auch in dieser Saison zu viele Wellentäler letztlich durchgemacht. Mal oben gewesen, dann wieder unten. Also sehr wechselhaft dann eben zu Werke gegangen. Aber es gab zumindest Ansätze, dann, wo man sagen könnte, okay, vielleicht greift es jetzt ja doch, was Mats Hummels auch immer sagt. Wir brauchen Zeit, um uns zu entwickeln. Und es wird kommen, es wird kommen. Also zumindest in der ersten Halbzeit nach dem Gegentor sah es gestern doch schon so aus.
Ja, irgendwann ist man auch mal ausentwickelt, ja. Also diesen Mist höre ich jetzt seit Jahren, dass man sich erstmal entwickeln sollte. Die Wahrheit von Borussia Dortmund ist, dass die Mannschaft flatterig ist, wie eine Außengardine. Ja, gegen Mannschaften wie RB Leipzig, ja, die sehr offensiv sind, die also auch Räume zulassen im eigenen Defensivbereich, gegen die hat man sehr gut gespielt, weil man halt diese Räume zu nutzen weiß mit dem schnellen Erling Haaland. Absolut gut. Auch in der Champions League spielt man gegen eine Mannschaft, die mitspielen will. Das Problem von Borussia Dortmund besteht ja bei Mannschaften, die sich hinten reinstellen, alles eng machen, sehr kompakt sind und deswegen jede Kreativität unterbinden wollen und jedes Umschaltspiel unterbinden wollen. Und da fällt Borussia Dortmund zu wenig ein. Zum einen, weil vielleicht die eigene Mentalität, wie man so schön sagt, nicht bedeutet, dass man den Sieg erkämpfen möchte oder eben, weil man eben nicht kreativ genug ist, Spielzüge zu zeigen, die so ein Bollwerk dann auch aushebeln kann. Also man sieht daran, Borussia Dortmund will sich entwickeln. Das Problem ist, sie entwickeln sich nicht schnell genug für das Kapital, was in der Mannschaft steckt. Und das bringt ja alle wahnsinnig. Ich habe dann auch den Tweet abgesetzt. Ja, wunderbar, wenn man sieht, was Borussia Dortmund kann. Und man fragt sich, warum eigentlich nicht öfter? Und das ist das große Problem. Borussia Dortmund lässt viel zu oft und viel zu leichtfertig Punkte liegen und macht sich deswegen die Arbeit in guten Spielen wieder kaputt. Wir erinnern uns, auswärts gewonnen, RB Leipzig, hurra, Borussia Dortmund schon, jetzt haben sie sich gefangen, jetzt sind sie auf dem richtigen Weg, jetzt wird alles gut und prompt kommen die nächsten Spiele und man lässt wieder Punkte liegen. Und das ist das, was die Leute jetzt kapiert haben. Man kann dieser Mannschaft nicht trauen, dass sie das zu Ende spielen, was sie begonnen haben. Und deswegen ist man noch nicht überzeugt, dass sie nach einem guten Spiel, wirklich einem sehr guten Spiel in der Champions League gegen eine Mickey-Maus-Mannschaft wie Schalke in diesem Fall, dann auch versucht, diese drei Punkte sicher zu holen. Ne? Also vielleicht ist immer der Derby-Charakter, hilft das ein bisschen, dann kitzelt man doch ein paar Prozentpunkte mehr raus. Aber das will man eben abwarten, dass das auch wirklich passiert. Und deswegen ist diese Skepsis so weit verbreitet gerade.
Und vor allen Dingen auch, weil Standard-Gegentore ja quasi Standard sind. Ne?
Ja, und das ist das, was ich ja nicht verstehe, weil sowas kann man trainieren. Standards kann man trainieren, da gibt es ganz klare Absprachen, da gibt es gewisse Muster, ja. Also sowohl nach vorne kann man diese Waffe einsetzen, man kann auch nach hinten dann versuchen, diese Tore zu verhindern. Und dass das nicht gelungen ist, kapiere ich überhaupt nicht. Man erkennt immer noch den Favre-Fußball, dieses Klein-Klein und bitte schön den Ball ins Tor tragen. Ja, jetzt haben sie mal wirklich einen rausgelassen, auch aus der zweiten Reihe und prompt sind Erfolge dabei. Es sind einfach die Prinzipien des Fußballs, dass eben Standardsituationen, wie auch immer sie sehen, ob Freistöße oder Eckbälle, eben zum Erfolg beitragen können. Und man darf sich nicht zu fein sein, die auch zu trainieren. Joachim Löw wollte die ja vor der WM 2014 eigentlich auch nicht trainieren, weil er sagt, wir sind spielerisch so stark, wir wollen die Spiele spielerisch gewinnen, eben nicht durch solche Knackpunkte. Ja, und die entscheidenden Tore in wichtigen Spielen fielen durch Standards, weil sich die Mannschaft durchgesetzt hatte, das tatsächlich auch zu exerzieren auf dem Platz. Mhm. Ja, so ist es eben manchmal. Mir als Fußballfan, der ja zugucken will, dass die eigene Mannschaft gewinnt, ist das völlig egal, wie das Tor fällt. Man muss einen Plan erkennen. Und Standards, finde ich, gehört zu jedem Trainer, guten Trainerplan einfach mit dazu.
Den Matchplan erkennen, das hatten wir diese Woche auch, ne?
Genau, aber das ist wieder eher ein satirisches Ding da aus Nürnberg von Trainer Klaus gewesen. Also da würde ich ihn auch einen Schutz nehmen, aber das führt jetzt weg von so.
Ich wollte gerade sagen, wir kommen in die falsche Liga bei diesen Punkten. Zwei Klassen schlechter sogar als die Champions League, zweite Liga, aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Aber es gab ja auch dann nach dem Dortmund-Spiel auch noch ein bisschen Knatsch zwischen Mats Hummels und Emre Can. Wie bewertest du das? Normal, weil Hummels dann doch sehr ehrgeizig ist, weil eben doch eben diese Punkte noch da sind, die sie eben noch nicht weggekriegt haben. Und auf dem oder in dem Punkt der Saison einfach wichtig, dass da dann auch diese Reibung einfach kommt?
Naja, also Mats Hummels ist der heimliche Kapitän, also der Kapitän ohne Binde. Und er macht das, was man von einem Kapitän erwartet. Er sortiert die eigenen Reihen und offenbar schaut er sich auch nicht davor, gestandene Profis wie Emre Can mal ins Achtung zu rufen. Also mir gefällt das sehr gut. Weil viel schlimmer wäre ja das Gegenteil. Er kümmert sich nicht drum, dann wäre die Mannschaft tot. Also solange es Krach, Bumm und Reiberei gibt, bedeutet das auch nur, sondern bedeutet das vor allem, dass die Mannschaft lebt. Und das ist ein wichtiges Signal, das da gesendet wird, dass da der Kampf um die Champions League Plätze noch nicht aufgegeben wird.
Und Champions League Platz zu erreichen, wissen wir ja, haben wir auch schon öfter diskutiert, wie wichtig das für Borussia Dortmund ist. Wäre natürlich auch wichtig für den neuen Trainer, der ja dann auch feststeht seit dieser Woche, Marco Rose. Ab Sommer wird er dann die andere Borussia trainieren, nicht mehr Borussia Mönchengladbach. Das hatte sich abgezeichnet. Man war eigentlich davon ausgegangen, dass es tatsächlich auch so stattfindet. War nur die Frage, wann es verkündet wird.
So, und wir haben ja hier auch schon öfters drüber gesprochen, wer würde zu Borussia Dortmund passen. Und wir waren ja immer auch gemeinsam der Meinung, dass Marco Rose passt, weil mit seinem Rock'n'Roll-Fußball, den er mit Borussia Mönchengladbach verfeinert hat, trifft er genau die Erwartungshaltung bei Borussia Dortmund, die ja diesen Rock'n'Roll-Fußball von Jürgen Klopp immer herbeigesehnt haben und nicht so einen verkopften Fußball wie von Lucien Favre. Also ich glaube, dass das der richtige Move ist. Es gab ein bisschen Häme aus von Mönchengladbacher Seite. Zum einen gegen Marco Rose. Es sei ja keine Verbesserung von der einen Borussia in Mönchengladbach zum Borussia nach Dortmund zu wechseln. Ja, es gab dann auch Häme dann intern bei Borussia Mönchengladbach, dass man ihn am besten gleich vom Hof jagen sollte, den Trainer, wenn er kein Bekenntnis zu Borussia Mönchengladbach ablegt. Dagegen hatte ich immer ja, wie ich finde, sehr vehement und überzeugend emotional gewehrt, weil das natürlich auch Quatsch ist. Es gibt einen Vertrag, den hat man abgeschlossen. Dieser Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel. Ohne diese Ausstiegsklausel hätte man ihn erst gar nicht bekommen. Man hat eine schöne Zeit jetzt mit ihm erlebt. So, und jetzt passiert ja Max Eberl das mit Marco Rose, was Dieter Hecking vor ihm bei ihm erlebt hat. Ne? Eberl hat vorher einen Trainer weggeschickt, weil er keine Zukunft gesehen hat. Und jetzt geht ein Trainer, der in Mönchengladbach keine Zukunft gesehen hat oder zumindest eine bessere Zukunft in Dortmund. So ist das Geschäft, das kann man doof finden. Aber wenn Max Eberl sagt, dass zwischen ihm und Marco Rose kein Blatt Papier passt, dann nehme ich ihm das erstmal so ab, weil zwischen den beiden ist ja nichts vorgefallen, was man in irgendeiner Form als Verrat oder Enttäuschung bezeichnen kann. Also, naja, vielleicht Enttäuschung schon, weil man dachte, er macht's nicht, ja, aber es war ja alles schriftlich fixiert, dass das erlaubt ist, was Marco Rose jetzt macht. Es ist bedauerlich, weil Borussia Mönchengladbach mit Sicherheit nicht am Ende einer Entwicklung ist. Aber es gibt auch gute Gründe, warum man zu Borussia Dortmund geht. Da spielt man sicher in der Champions League in den meisten Fällen. Bei Borussia Mönchengladbach ja eher gelegentlich. Mhm. Kann sich alles ändern, das stimmt. Aber Ist-Zustand, die Prognose allein vom Umsatz her, von den Möglichkeiten her, spricht dann doch eher für Borussia Dortmund. Insofern ist das ein Move. Schade für Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft hat uns sehr viel Freude.
Das auf jeden Fall. Und Max Eberl, der hat ja noch mehr gesagt in seiner Pressekonferenz, wo er dann die ganze Geschichte dann mit Marco Rose zusammen auch erklärt hat. Er hat sich vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass ja im Vorfeld dann, als das feststand, dass eben Rose die Borussen verlassen wird und zur anderen Borussia gehen wird, dass da so viele, wie er sagt, Lügen dann auch tatsächlich aufgetischt wurden und kolportiert wurden. Wir hören mal in sein Statement rein. Sehr emotional, du hattest es schon gesagt.
Diese Mär, dass Marco am Montagmorgen zu mir ins Büro gegangen ist und mir gesagt hat, er möchte gehen und ich dann tief enttäuscht unter den Tisch gefallen bin, ist die erste Lüge. Die zweite Lüge ist, dass die Mannschaft dann irgendwie in Grund und Boden gefallen ist. Es gab keine Auseinandersetzungen, es gab keine Wortgefechte, es gab gar nichts. Es gab auch kein Gespräch von Max Eberl mit dem Mannschaftsrat gestern. Auch das ist eine Lüge. Das ist eine Thematik, die die Gesellschaft heutzutage betrifft, dass irgendwelche Dumpfbacken im Hintergrund Lügen verbreiten und sie werden als Wahrheiten weiterverkauft in die Öffentlichkeit.
Sehr deutlich geworden.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Auch uns erreichen natürlich viele Informationen. Wir sind maximal sorgfältig damit umgegangen. Was ich weiß und auch bestätigt bekommen habe, dass Marco Rose sich irgendwann entschieden hat, zu Borussia Dortmund zu wechseln. Und das, obwohl er gar keinen schriftlichen Vertrag unterschrieben hat. Man wollte das der Mannschaft am nächsten Tag mitteilen, dass er sich entschieden hat. Und man glaubte noch vorübergehend bei Borussia Mönchengladbach, man könnte das einen weiteren Tag lang geheim halten, diese Entscheidung. Erst die Öffentlichkeit, also einen Tag später informieren. Es kamen automatisch die Warnungen vom aufnehmenden Verein, dass das schwerlich möglich sein wird, dass, weil irgendwer aus der Mannschaft und wenn es nur über Berater ist, das irgendwie auch durchstechen wird. Und so kam es dann auch und dann entstand eine gewisse Eigendynamik. Und mit dieser Eigendynamik kommt in aller Regel auch eine gewisse Fantasie bei manchen Leuten dann auf, die dann meinen, sie hätten jetzt was Neues erfahren und posaunen das in die Welt hinaus, in welcher Form auch immer, privat oder beruflich. Und am Ende muss man sagen, es ist ein ganz normaler Vorgang, dass ein leitender Angestellter seine Ausstiegsklausel nutzt, um einer Mannschaft zu gehen. Er hat alle informiert, er hat ihn falsch gespielt, hat die Öffentlichkeit nicht belogen, hat vielleicht etwas zu lange gewartet, aber dafür gab es gute Gründe. Also insofern hat Eberl zu 100% recht, dass man vielleicht ein bisschen gelassener mit dem Thema umgehen sollte, bevor man immer meint, mehr zu wissen als der andere. Also es gibt ja nur noch einen Grundsatz, dass man erstmal eine Bestätigung dessen sich einholen sollte, was man gehört hat. Und wenn man das vorher rausposaunt, dann hat das auch die Gefahr inne, dass das nicht stimmt. Und darauf hat Eberl hingewiesen. Eberl ist ja eher ein Kopfmensch. In diesem Fall hat er sehr emotional reagiert und hat ganz klar auch in dieser Emotionalität klar gemacht, dass er zu Marco Rose steht als Trainer bis Saisonende. Und das war ein fulminanter Auftritt und hat ja auch dafür eigentlich durch die Bank viel Beifall dann auch bekommen.
Auch von den Fans der Borussia, die ja doch erstmal dann auch sehr emotional waren und dann auch schon mit Plakaten am Stadion dann schon ja den sofortigen Rausschmiss von Rose gefordert hatten. Das hatte ja schon fast so, die Älteren werden sich erinnern, 1984, Matthäus, Judas, so in die Richtung ging das ja schon fast.
Ja, die Fans gibt es ja nicht. Das sind immer ein paar Wichtigtuer und Besserwisser da unterwegs und die reißen dann den Ruf eines tollen Vereins auch manchmal runter. Also ich glaube, wer ein bisschen bei Verstand ist und sein Herz mal ganz kurz in der Diskussion außen vor lässt, wird schon begreifen, dass das folgerichtig war. Mhm. So wie sich Borussia Dortmund vielleicht bei Gladbach bedient, dann dient sich ja Gladbach auch bei anderen Vereinen, manchmal beim Trainer, meistens bei den Spielern. Also das gehört mit zum Bundesliga-Geschäft dazu. Gladbach kriegt ja auch eine Menge Geld für diesen Move. Insofern ist da jetzt nichts Ungeheuerliches passiert. Und jetzt munter putzen und es sind noch ein paar Spieltage zu spielen. Es geht für Borussia Mönchengladbach um viel. Und vor allem freue ich mich unfassbar darauf. Das ist jetzt schön aufgeheizt, das Pokalspiel Anfang März zwischen Gladbach und Dortmund. Also da freuen wir uns dann darauf, dass dann so der alte Trainer sich auf die neue Mannschaft trifft. Die neue Mannschaft wird alles dafür tun, dass der neue Trainer auch weiß, dass man auch ohne ihn viel erreichen kann.
Da ist Gesprächsstoff auf jeden Fall schon mal garantiert. Max Eberl hat aber auch aus der ganzen Situation auch noch eine Lehre gezogen.
Meine Lehre ist, dass ich bis jetzt immer wieder geschafft habe, gute Entscheidungen zu fällen mit den Menschen um mich herum, dass wir es immer wieder geschafft haben, aus einer tiefen, vermeintlichen Depression und der Frage, wie soll es denn jetzt bloß nur weitergehen, es geschafft haben, neue Kraft zu schöpfen und neue Wege zu gehen. Und das werden wir auch dieses Mal schaffen.
Hast du schon eine Idee, wen er da im Hinterkopf haben könnte? Hat er vielleicht im Januar, als er diese Auszeit hatte, da auch schon dran gearbeitet?
Also mit Sicherheit. Ich glaube, dass das Risiko bestand, dass Marco Rose zu Borussia Dortmund geht, wusste er seit der Entlassung von Lucien Favre bei Borussia Dortmund. Niemand in der Branche nahm sich ernsthaft an, dass Edin Terzic als Trainer bei Borussia Dortmund als Cheftrainer eine Zukunft hat. Und dass Marco Rose ein begehrtes Ziel ist, übrigens nicht nur bei Borussia Dortmund, wird ihm nicht verborgen geblieben sein. Ja, darüber hat er nachgedacht, hat das analysiert. Also er wird auch nicht die Füße hochgelegt haben dann in seinem Sabbatical-Monat. Also davon kann man immer ausgehen. Und mein Favorit ist Jesse March, Trainer in Salzburg. Ähnlicher Typ, Rock'n'Roll, passt sehr gut rein, wird nahtlos dann auch übernehmen können. Wenn er den einigermaßen kriegen kann, wird das der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach.
Und das, was Marco Rose noch gesagt hatte, wenn ich sage, es kommt kein Spieler mit, kommt auch keiner mit. Also wird sich Borussia Dortmund nicht auch noch am Spielermaterial von Gladbach bedienen? Thüram war ja im Gespräch.
Ja, das Wort steht jetzt erstmal. Ne? Ja. Daran wird man gemessen. Ob das dann wirklich so kommt, warten wir es mal ab.
Das werden wir natürlich überprüfen. Und glaubst du, dass diese jetzt schon feststehende Trainerverpflichtung von Dortmund jetzt schon Auswirkungen auf die aktuelle Mannschaft bei Borussia Dortmund hat?
Naja, man will sich da präsentieren und wenn ich so Spieler wäre bei Borussia Dortmund, würde ich mir überlegen, oh, passe ich in das System, das ich von Marco Rose kenne? Welche Möglichkeiten hätte ich? Also da wird jetzt sag mal, das Vortanzen schon beginnen. Ich glaube schon, dass es auch einigen personellen Aderlass geben wird bei Borussia Dortmund, weil diese Mannschaft hat ja, so wie sie da ist, zwar viele junge Leute, aber nicht unbedingt eine Zukunft als Mannschaft. Die Spieler schon als Mannschaft, weil dafür hat, wir haben ja am Anfang des Gesprächs darüber geredet, zu viele Schwächen offenbart, also viele Mentalitätsprobleme. Ja, ich nenne mal als Beispiel nur Julian Brandt. Ja, als er geholt wurde von Leverkusen, da habe ich wirklich gesagt, Mensch, das ist ein richtig guter Move, 25 Millionen, das kann man durchaus machen, toller Nationalspieler. Ja, ich sehe keine Fortentwicklung, da passiert überhaupt nichts mit dem, das ist ein Stück totes Fleisch auf dem Rasen. Und wenn dann sozusagen dort keine Action passiert, ja, dann muss man auch mal die harte Entscheidung treffen, Junge, du hast hier keine Zukunft, du kannst auf dem Level, das wir hier brauchen, eben keinen Mehrwert bieten. So, dann ist es halt auch vorbei. So einfach ist das. Ich hoffe mal, dass Borussia Dortmund in diesen Modus kommt, knallhart dann auch sich zu trennen, nicht nur mit dem Trainer, sondern auch von einigen Spielern. Da werden einfach bei einigen Spielern die Grenzen aufgezeigt.
Allerdings ist Rose natürlich auch dafür bekannt, solche Fälle wie Brandt jetzt vielleicht dann doch wieder in Schuss bringen zu können.
Genau, das wird jetzt passieren. Brandt wird jetzt zeigen wollen, dass er nur den richtigen Trainer braucht, um seine Stärken einbringen zu können. Das meine ich eben genau mit Vortanzen. Und Rose wird mit seinem Trainerteam, das er mitbringt, und Edin Terzic wird ja auch dort als Assistenztrainer auch nochmal ihm Einblicke geben. Da wird er jetzt genau die Analyse gehen. Bei meinem System, mit dem, was ich habe im Kader und welche Veränderungen, kriege ich das eine großmögliche Deckungsarbeit dann da rein. Das wird jetzt einige Zeit sein, das wird er in Gedanken jetzt weit von sich weisen, dass er jetzt schon Gedanken daran verschwendet. Ja, natürlich guckt man schon dahin. Das kennt doch jeder, der den Arbeitgeber wechselt. Ja, du bist noch beim alten Arbeitgeber in Lohn und Brot, aber ein bisschen schaust du ja schon darüber, was wirst du zukünftig beim neuen Arbeitgeber machen und die ersten Gespräche führen. Ja, nicht mit der maximalen Intensität, aber auch nicht so, dass es auf null wäre. Da können die mir sagen, was die wollen. Ja. Natürlich ist er da schon involviert in der Kaderplanung für die Saison 2021, 2022.
Ganz frei machen kann man sich davon nicht. Und das wäre auch natürlich, das wird auch gar nicht funktionieren. Dafür ist der Fußball natürlich dann auch von seiner ganzen Art und dem ganzen Aufbau, wie die Saison eben läuft, dann auch gar nicht geschaffen. Aufbau, Doppelpass am Sonntag.
Derby natürlich. Wir haben ja das große Derby am Samstagabend und wir dachten, wir holen mal jemanden, der sich ein bisschen rar gemacht hat, der auch nicht ganz unbeteiligt ist, dass Schalke 04 dasteht, wo Schalke 04 steht, aber auch eine Dortmunder Vergangenheit hat. David Wagner wird bei uns zu Gast sein. So, wenn ich das richtig überblicke, der erste Fernsehauftritt seit seiner Entlassung im Herbst 2020 bei Schalke 04.
wird sicherlich ein bisschen was zu erzählen haben. Am Sonntag dann um 11 im Doppelpass auf Sport 1. Montag gibt es den Feverpitch Newsletter wieder und unseren Podcast gibt es dann am nächsten Donnerstag wieder. Hast du noch letzte Worte, Pit?
Ich freue mich, dass du den die Fan-Talk-Taufe bestanden hast. Also freue ich mich wirklich drüber und freue mich schon wieder auf die nächste Sendung mit dir.
Da freue ich mich auch drauf. Pit, vielen Dank.
Gut, gut, da haben wir's. Feuerwehrmann Sam.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.